dass ich nicht mehr gewusst habe, wer ich bin, was ich will, was das alles soll und wieso nach dem Motto, ich muss mich zuerst mal komplett lehren und mich lösen von allem, weil loslassen ist so ein grosses Konzept in der Spiritualität, alles loslassen, jede Abhängigkeit. Dass ich bin so weit gegangen, dass ich auch die zu meiner Familie aufgegeben hätte. Ich war wirklich ja, so ein Trip gewesen. Also es war wirklich ein Ego-Trip gewesen, obwohl es sich nicht so anfühlt. Aber es ist wirklich ein Ego-Trip, wo es nur noch um dich geht.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. Auch wir vom Vis-à-vis machen ein bisschen Sommerferien. Am 20. August sind wir zurück mit einer neuen Folge. Aber keine Sorge, wir lassen euch nicht hängen. Bis dahin spielen wir euch ein Best-of Vis-à-vis. Ich habe ein paar Folgen rausgesucht, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Und dazu gehört für mich auch die Geschichte von Duri Sulzer. Dort, wo er aufgewachsen ist, dort, wenn wir Unterländer am liebsten Ferien machen. Ein von den schönsten Plätzchen, die die Schweiz zu bieten hat, das Engadin. Wunderschöne Natur. Diese Natur hat Duri Sulzer auch geliebt. Und gleich war es sein grösstes Ziel, so bald wie möglich wegzukommen von dem Ort, wo er gewohnt hat. Als Profi-Skifahrer, aber auch später im Leben, hat er ein paar enge Kurven und steile Abfahrten verwünscht. Er ist ein Kämpfer, der Duri, einer, der gerne aufs Ganze geht und sich nicht scheucht, immer mal wieder von vorne anzufangen. So ein inspirierendes Gespräch. Schön, bist du dabei. Ich bin Trud Stutz. Herzlich willkommen, Duri Sulzer. Mega schön, dass du da bist im Vis-à-vis. Ich freue mich auch so.
Ich freue mich auch sehr. Danke vielmals, Ruth, und darf ich da sein.
Der Dialekt nur, schon wenn du «Hoi» sagst. Herrlich. Mega schön. Hey, komm, wir starten und gehen einfach mal an den Anfang von deinem Leben. Und zwar natürlich in die Kindheit. Du hast ja recht Spannendes erlebt in deiner Kindheit, finde ich. Zuerst mal, du bist im Engadin aufgewachsen. Mm. Oh, das ist wirklich herrlich, dass man das immer noch hört, das geniesse ich. Wie war deine Kindheit? Wie würdest du sie beschreiben?
Also eben, die Region prägt natürlich sehr. Im Engadin aufzuwachsen ist ja, ein Privileg. Habe ich als Kind nicht immer gefunden. Aber sehe ich heute so in dieser Natur, in dieser Umgebung dürfen sein. Das heisst, ich war sehr viel draussen gewesen, oder mir generell, Kind von dort, sehr viel draussen gespielt. Eigentlich jede mögliche Minute bin ich draussen gewesen. Ob am Spielen oder am Hütten bauen, im Wald irgendwie oder am Sport machen, weil Sport auch ein grosser Teil war bei uns in der Familie. Mhm. Aber auch in meinem Leben, schon als Kind. Und ich bin sehr behütet aufgewachsen. Meine Eltern haben sich viel Zeit genommen oder so viel wie möglich Zeit genommen für mich oder für uns, für mich und meinen Brüder. Und wir haben viele Sachen unternommen, eben vor allem viel Bewegung, sehr aktive Familie gewesen, verschiedene Sportarten gemacht und ja, sonst, es ist wirklich, wie es halt die Umgebung geht, sehr viel unterwegs einfach.
Es klingt nach einer erfüllten Kindheit eigentlich, gell?
Ja, also ich bin... durch das, dass ich mich gerne und viel bewegt habe und das auch können, bin ich sehr ein glückliches Kind gewesen. Obwohl ich vielleicht doch ab und zu so einen Moment hatte, wo ich mich nicht ganz so glücklich gefühlt habe. Ich hatte auch so einsame Momente, weil ich, ja, und das ist vielleicht so ein bisschen die Kehrseite vom Engadin, obwohl es sehr schön, sehr familiär ist, aber es ist halt auch sehr zum Teil, wie soll ich sagen, nicht so sehr anonym. Das heisst, man ist permanent beobachtet. Das heisst, alle wissen alles über dich oder meinen es zumindest. Das heisst, du kannst dich nicht so ausleben, wie du es vielleicht gerne würdest. Und du darfst vielleicht auch nicht immer das sagen, was du gerne würdest oder was du denkst. Sondern musst du ein bisschen zurücknehmen, musst dich anpassen. Und mit dem hatte ich zum Teil ein bisschen zu kämpfen gehabt. Und ja, schon einen Moment gehabt, wo ich nicht so glücklich gewesen bin. Aber die, das sind eher seltene Momente. Und für die hatte ich meinen Hund damals. Oh. Der hat mich über die Zeit durchgetragen. Ja.
Ja. Du bist ja gerne in die Schule. Mhm. Unglaublich, unglaublich, dass man das gehört. Also auch in die Grundschule, das hätte ich nicht... Ja, ich sage jetzt das Wort nicht, aber du bist gerne gegangen.
Ich bin gerne gegangen. Ich habe gerne gelernt. Ich habe auch gerne geleistet. Also... Es war für mich nicht das Müssen, sondern ich habe auch gerne Aufzüge gemacht. Das ist für mich nicht das, oh, jetzt muss ich noch, sondern ich bin einfach gerne weitergekommen, habe mich gerne entwickelt, habe gerne auch mehr gewusst oder einfach mehr aufgesaugt. Mhm. Habe wirklich zum Teil wie ein Schwamm Sachen aufgesaugt. Und ich wollte auch gut sein.
Ja.
Das muss ich wirklich sagen. Das ist einfach etwas, was ich von klein auf in mir rein hatte. Das war nicht getrieben von meinen Eltern, sondern das hatte ich so gehabt. Immer wollte gut oder wenn möglich sogar der Beste sein.
Mhm. Und weisst du auch nicht, warum?
Mm-mm.
Was der Treiber war?
Nein,
ja.
Ich weiss es wirklich nicht. Das war einfach ein Teil von dem, dass ich wirklich, wenn ich etwas mache, mache ich es richtig, mache ich es möglichst gut. Ich hatte immer sehr gute Noten gehabt. Heute würde ich sagen, überdurchschnittlich gut, also fast zu gut, permanent immer. Und ich musste eben auch nicht einmal so viel lernen dafür. Es ist mir einfach gefallen, weil ich es gerne gemacht habe.
Auf die Kinder bin ich immer eifersüchtig gewesen. Mhm. So.
Ja, das habe ich gemerkt.
Hast du das auch gemerkt? Ja, Eifersucht, das war das Thema.
Ja.
Okay. Ja, weil das war ja nicht der einzige Ort, wo du so gut warst. Du warst auch ein Überflüger im Sport, mhm, oder? Also du hast ja nicht nur einfach gerne Sport gemacht, sondern du bist ein Wettkampfsportler geworden. Was hat das geheissen?
Ja, ich bin eher später dazu gekommen. Also wenn ich verglichen habe, jetzt in meinem Alter sind Kinder schon 2-3 Jahre vorher so wettkampfmässig eingestiegen. Ich bin erst etwa mit 10, 11 so ein bisschen wirklich wettkampfmässig mit dem angefangen, mit
also Skifahren. Ja.
Genau. Mhm. Es liegt natürlich ein bisschen in den Genen, weil meine Mami war selber Skifahrerin, sie war in der Nationalmannschaft. Und mein Vater war Skilehrer und sie haben sich auch beim Skifahren kennengelernt. Darum, das ist schon ein bisschen den gemeinsamen Nenner, den wir hatten. Und darum ist mir, meine Mami sagt jeweils, ich bin fast früher Ski gefahren als gelaufen. Das heisst, ich bin mit dem aufgewachsen. Und
noch mit dem Nuki.
Ja, fast schon. Und zumindest mit den Windeln. Und ich habe es einfach gerne gemacht. Das war so das Erste gewesen. Und nachher immer mehr. Und irgendwann hat man davon gehört, es gibt Rennen, wo man mitmachen kann. Ja, und dann fangst du mal an, gehst du mal an ein Rennen und merkst, aha, bist gut. Gewünscht vielleicht sogar aus dem Nichts raus oder kommst unter die ersten drei und dann werden natürlich Mannschaften auf dich aufmerksam oder also ein Regionalverband und sagt, hey, komm mal zu uns, komm mal trainieren und so fängt das mal an. Mhm. Und das habe ich dann gemacht und bin halt schrittweise vorwärts gekommen und das hat mich die ganze Kindheit bis in die Jugend begleitet, bis ich bei den Ostschweizer Junioren war. Das war so dann der Abschluss gewesen.
Mhm. Was hat man denn da noch Kindheit. Also du hast jetzt zwar gesagt, du hast mega viel gespielt. Ich stelle mir das vor, dass es sehr vereinnehmend ist oder auch fürs Familienleben.
Ja, also eben, ich sage es mal, die ersten Jahre geht es vor allem aus der Freude raus.
Mhm.
Und irgendwann, also zu meiner Zeit, das ist heute auch anders, zu meiner Zeit würde ich sagen, so mit 14 hat das jemand geändert. Das ist auch die Zeit, wo ich dann als Sportgym bin und durch das hat sich das natürlich intensiviert. Das heisst, Training ist ein sehr starker Bestandteil geworden. Du hast einfach die ganze, oder verteilt über die Woche, hast natürlich deine Trainings.
Mhm.
Und das fängt dann schon an, dass du, sobald irgendwie eine Möglichkeit gibt, um auf Schnee zu gehen, dass du dann vor allem von November bis April bist du jeden Wochenende im Einsatz, bist unterwegs. Plus dazwischen trainierst du noch. Also es war schon sehr intensiv gewesen. Und man hat es auch nicht immer nur gern gemacht. Plus noch mit den Sommertrainings auf dem Gletscher.
Also das sind ja Teenie-Jahre eigentlich, wo du dann dort reinsteckst, wo eigentlich mega viel abgeht, oder?
Ja.
Wo viele dann auch ein bisschen ausbrechen. Das hast du einfach auf der Piste, hast du die Zeit verbracht?
Mehrheitlich. Oder im Kraftraum oder irgendwie bei sonstigen Sommertrainings oder Konditionstrainings. Also du bist schon permanent. Also, 6-mal pro Woche hast du trainiert. Das war so das Minimum, ein Tag Ruhepause. Und so Opfer ist quasi deine Freizeit.
Ja, und dafür. Hast du das auch als Opfer erlebt oder gut gefunden?
Am Anfang noch nicht, mit der Zeit immer mehr. Vor allem, und das war noch spannend, das mitzuerleben, dass halt immer mehr Freunde aufhören und du so am Schluss noch der Einzige bist in der Region, wo das macht und dann bist vielfach auch dort, machst es halt allein, du trainierst allein, machst vieles allein. Natürlich hast du irgendwo immer einen Verband und trainierst auch irgendwann auf der Scheide mit anderen, aber viel machst du auch allein. Und dann ist es auch immer mehr zum Opfern geworden. Und das ist vor allem dann, wenn die anderen in den Ausgang gehen und so eben klickenmässig unterwegs sind, gehen snowboarden gehen und eine gute Zeit haben und du kannst das nicht. Ist schon auch das Opfer gewesen zum Teil.
Du hast ja dann aufgehört, eben mit 18.
Ja.
Warum?
Das ist nicht eine reifige oder lange Überlegung. Ich habe einfach irgendwann gemerkt, mir fehlt die Freude. Ich habe die Freude nicht mehr. Und durch das auch nicht Bereitschaft, um so viel Aufwand zu betreiben, um das zu machen. Und dann ist das relativ klar geworden. Ich habe zwar dann noch das Sommertraining mitgemacht, weiss ich noch. Und dann im Herbst, bevor eigentlich die Saison losgegangen ist, habe ich gewusst, das war's.
Aber hättest du gute Chancen gehabt, weißt, vorne mit dabei zu sein?
Ja.
Echt? Und du hast gleich aufgehört, hey, krass.
Ja, weil wenn man mal auf einem gewissen Niveau ist, sag mal bei den Junioren, dann merkst du, wer hat das Niveau, um wirklich letztendlich auch in den Weltcup zu kommen. Und die Chancen sind da gewesen. Aber du weißt halt auch nicht mit Verletzungen und all dem, ob das denn wirklich geht. Aber die Möglichkeiten sind da gewesen. Aber das hat für mich wirklich keine Rolle gespielt. Weil ich gewusst, wenn die Freude fehlt, schon in diesem Alter, dann... Nein. Und ich hatte wie etwas in mir, das gesagt hat, das Leben hat etwas anderes mit dir vor. So.
Und dann hörst du auf mit dem krass durchstrukturierten Leben. Mhm. Was hat das mit dir gemacht?
Das hat viel mit mir gemacht. Also, ich habe fast eine 180-Grad-Kehrtwende gemacht. Bin zwar weiter in die Schule dort, habe das Gymi natürlich gemacht, aber ich bin von einem der besten Schüler zu einem der minimalistischsten Schüler. Habe wirklich nur noch das Minimum gemacht. Ich habe wirklich angefangen, statt Training oder zu trainieren oder Wettkampf zu machen, Party zu machen. Viel in Ausgang. Viel auch, wie das Gefühl hatte, jetzt muss ich vieles nachholen. Mhm. Und habe dann wirklich recht Vollgas Party gemacht. Habe angefangen Snowboarden und das Leben geniessen und einfach geschaut, dass ich meine Schule bestehe. Aber ich hatte wie null Anspruch mehr gehabt. Ja.
Mhm. Aber bist du so zufrieden gewesen? Weißt du, jetzt endlich kannst du auch mal.
Also im ersten Moment ist es ein Befreiungsschlag gewesen. Der Druck ist weg gewesen. Es ist nicht mehr das Müssen gewesen. Es ist nicht mehr so ein Leisten gewesen, sondern es ist mehr ein Dürfen gewesen. Jetzt darf ich. Das hat aber nicht allzu lange angehabt. Dann habe ich schon gemerkt, irgendetwas fehlt. Weil das kann es ja wie auch nicht sein. Mhm. Das ist ja wie ziellos. Und ich bin bis dahin sehr stark orientiert an Ziel. Und an Sachen erreichen. Und ich habe dann einfach gesagt, mal eher dann ertränkt im Alkohol oder vernebelt mit Drogen und so weiter, um das irgendwie zu kompensieren. Ja.
Mhm. Also hast du auch Abstürze erlebt? Ja. Also es war auch eine heftige Zeit gewesen.
Ja, also es ist noch nicht so, das ist eher, als ich dann weg bin aus dem Engadin, als ich dann auf Zürich bin, dort sind eher die heftigeren Abstürze dann gekommen.
Mhm. Ja. Das hast du ja dann auch bald einmal gemacht, mhm. Du hast ja unbedingt aus dem Tal rauswählen, gell? Wir wollen unbedingt ins Engadin, du hast unbedingt wegwählen, eben auch ein bisschen wegen dem Engen, oder so, dass ich das jetzt richtig verstanden habe.
Ja, also irgendeiner hat mir einmal gesagt, im Engadin, das Engadin ist schön zum Aufwachsen und zum Sterben, aber leben musst du woanders. Ja. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Nein, ich habe einfach von klein auf habe ich gewusst, ich will weg. Ja. Ich bin auch, ich sage jetzt mal, ein halber Berner, weil meine Mami Bernerin ist, darum ich bin nicht im Vollblut Engadiner, darum habe ich immer so ein bisschen auch die Weite gehabt, oder aus dem Tal raus. Aber ich habe gewusst, hey, ich will aus dem Engen ausbrechen, aus dem zum Teil auch eingeschränkten ausbrechen und etwas anderes sehen, meinen Horizont erweitern. Und dann ist klar, mit 20 gehe ich weg, sobald ich die Matur habe. Ist das mein Ticket quasi in die Freiheit? Oder
Stadt
nach
Zürich, oder ist es gewesen?
Und dann war es so, gewesen, ja, wo ist der Gegenpol zum familiären Engadin? Was ist das Anonymste, was ist das Grösste? Ja, das ist Zürich, okay, dann gehe ich dorthin.
Ja, also ein rechter Kulturschock, ja. Gell, hast du mir gesagt. Ich möchte gerne schnell ein bisschen erzählen, wie es bei dir nachher weitergegangen ist. Also du hast Matur noch gemacht, bist dann eben auf Zürich, hast wollen Wirtschaft studieren, gemerkt, das ist es irgendwie nicht. Hast Studium abgebrochen, eine Marketing-Ausbildung angefangen, hast den Marketingleiter gemacht, also hast dich mega aufgeschafft vom Praktikant, gell? Also Leistung, das kannst du, das hast du gebracht und hast eine Karriereleiter, bist aufgestiegen und hast dann nebendran nochmal 4 Jahre Studium gemacht, nochmal Wirtschaft studiert, das durchgezogen und du hast mir gesagt im Vorgespräch, Leistung hat dich wie aus dem Loch von dieser Party, von dem Sinnlosen rausgeholt.
Mhm. Da kann ich vielleicht nur noch kurz in eine Szene reinzugehen. Ich bin wirklich dort recht häufig und viel abgestürzt mit Drogen und Alkohol. Und dann habe ich einmal, also ich habe gemerkt, das tut mir nicht gut. Und ich habe gewusst, irgendwo, das führt auch nirgendwo hin, aber ich hatte keine Alternative. Mhm. Und dann habe ich einmal einen Horrortrip erlebt, wo nicht schön war, wo ich auch gewusst habe, okay, jetzt irgendjemand will mir zeigen, Junge, wenn du so weitermachst, dann wirst du es nicht überleben. Und das war für mich wie so ein Notbremse gewesen, zu merken, hey, okay, das kann ich nicht mehr, das will ich auch nicht mehr. Okay, aber was mache ich sonst? Und ich habe nichts anderes gekannt als Leistung. Irgendwie muss ich probieren, mit dieser Leistung mich rauszuholen dort. Und darum ist das so, wie mein Ticket dort raus war, ist über Leistung, über das Arbeiten und auch über das Studium, weil ich wusste, okay, ich will oder muss noch etwas machen. Und habe dann gleich nochmal Wirtschaft studiert, obwohl ich es früher abgebrochen habe. Aber ich habe es nachher an der Fachhochschule gemacht und das war vom Setting her für mich viel besser gewesen. Hat viel besser gepasst, auch als jetzt die Uni als Beispiel. Und dann habe ich es einfach durchgezogen.
Aber es war streng gewesen, auch für den Körper,
ja,
oder?
Also es war sehr streng gewesen, so 4 Jahre eben neben dem 100 oder fast zum Teil 140% Pensum auch noch ein Studium zu machen. Ja, würde ich heute anders machen. Aber ist zu dieser Zeit so gewesen.
Hey, ein weiterer Lichtblick in deinem Leben ist ja deine Frau, die du mit 30 kennengelernt hast. Und so wie du mir das per Sprachnachricht draufgeschwätzt hast, ist das ganz eine besondere Begegnung gewesen und eine besondere Person in deinem Leben, gell?
Ja, das ist auch in einer Zeit, wo ich fast schon die Hoffnung aufgegeben habe, an Beziehung, an Familie, wo ich wirklich nicht gewusst habe, ob ich vielleicht nicht geeignet bin für Beziehungen oder ob ich wirklich, ja, ob das Leben mit mir etwas anderes vorhat, als jetzt irgendwann Vater zu werden.
Wieso hast du nur so schnelle Bekanntschaften gehabt?
Ja. Sehr kurze Beziehungen gehabt, nie ernst. Oder sobald es ein bisschen ernster geworden ist, habe ich mich aus dem Staub gemacht. Mhm. Ja, weil irgendwie mich nicht hat wollen binden. Und Fabienne, meine Frau, ist dann, als ich 30 gekommen bin, ja, in mein Leben gekommen. Genau dann. Und ja, hat mir gezeigt, dass es doch noch Hoffnung gibt. Auch für mich. Und dass sie, weil sie auch mich gesehen hat und Geduld gehabt hat, um wirklich den Kern quasi durch die harte Schale zu sehen oder kennenzulernen, habe ich mich immer mehr geöffnet. Und dann relativ schnell, also ich glaube, nach dem zweiten Date habe ich meinem besten Freund damals gesagt, ich glaube, die will ich heiraten.
Dann hast du nicht wollen abhauen?
Nein. Nein, bei ihr nicht mehr. Und das hat natürlich vieles verändert, weil durch sie habe ich wie nochmal komplett eine neue Ebene bekommen im Leben, dass ich mich angekommen gefühlt habe, ein Stück weit auch, dass ich die Liebe ja dürfen mal erfahren und kennenlernen, wo ich mich lange gesehnt habe danach. Und bei ihr ist das wirklich plötzlich da gewesen und aufgepoppt und sehr einfach, sehr natürlich alles. Und es hat einfach alles so gematcht. Und und sie hat mich dort auch sicher ein Stück weit gerettet, auch, um wirklich nochmal ein neues Leben zu starten und aufzutun.
Mhm. Ich habe ja dann auch Familie gegründet. Mhm. Du hast dein erstes Kind bekommen, du hast vorher schon gesagt, der Elia. Aber es ist dann ein riesen Hammerschlag gekommen. Nach der Geburt von ihm hast du nämlich eine krasse Diagnose bekommen, gell? Mhm.
Und das ist noch krass, das war 2014, also 11 Jahre her jetzt. Zuerst mal Vater und riesige Emotionen, ein absolutes Hoch, endlich mal so etwas dürfen zu erleben und den Sinn in diesem Leben auch zu sehen und die Verantwortung dürfen zu übernehmen. Und 3 Monate später heisst es, du hast Multiple Sklerose. Unheilbar. Und dann stehst du dort und findest, aber das kann es ja wie nicht sein. Jetzt fängt mein Leben erst an und irgendwie hört es gerade wieder auf. Weil ich habe mich wie im ersten Moment gerade schon im Rollstuhl gesehen oder gefunden, hey, mein Leben ist vorbei.
Vielleicht für jemanden, der das nicht kennt, könntest du die Krankheit ganz kurz beschreiben?
Also es ist einfach in dem Sinne eine Krankheit, die das Nervensystem belastet, beziehungsweise das Nervensystem, das wiederum das Immunsystem belastet oder schwächt. Und das ist wie so eine, wir sagen, so eine Fehlfunktion vom Körper, die dann eine Auswirkung hat auch auf die Mobilität vom Körper, dass zum Teil vielleicht eben eingeschränkt ist in der Bewegung. Und das kann so weit führen, dass man zum Teil vielleicht nicht mehr laufen kann. Oder je nachdem, wo es ist, entweder im Hirn oder in der Wirbelsäule, kann es auch auf Sicht oder auf kognitive Fähigkeiten eine Einschränkung haben. Genau.
Also eben, eine Krankheit, oder, wo man dann denkt, leck, was da alles könnte, ein riesen Hammerschlag, oder? Mhm. Und weisst nicht, wie die Zukunft ist. Ja. Ja. Was hat er? Was macht das mit einem?
Also zuerst nimmt es einfach mal den Boden unter den Füßen weg.
Mhm.
Und du bist einfach mal kurz im freien Fall und weisst nicht, wie geht es weiter? Und was heisst das jetzt für mich? Was heisst das eben nicht nur für mich, sondern für meine Familie? Wo ich ja verantwortlich will sein, aber vielleicht nicht mehr kann. Und das macht viel, aber spannenderweise hat es gar nicht so lange gedauert, bis ich einfach wieder neue Hoffnung geschöpft habe. Und wo ich gemerkt habe, hey, es gibt Möglichkeiten, weil es gibt auch Beispiele, wo Menschen aus so einer Krankheit nicht nur gelernt haben, damit umzugehen, sondern die sogar zu überwinden und wieder gesund gewesen sind. Und das ist etwas, was sich so stark eingeprägt hat in mir, dass ich, würde sagen, so nach 2 Monaten nach dieser Diagnose habe ich wie so neuen Mut gefasst, neue Hoffnung gefasst, dass ich wie für mich so sehr daran geglaubt habe, dass das möglich ist. Weil ich mir gesagt habe, wenn es dir Beispiel gibt, dann vergleiche ich mich mit denen.
Spannend. Also du hast quasi, weißt du, manchmal geht man doch so auf das Negative. Ich kenne das mega von mir, dass ich denke, oh nein, es gibt so viel Schlimmes. Aber du hast dann so voll den Fokus auf die vielleicht auch wenigen Beispiele, oder?
Ja.
Also recht mental stark.
Ja. Und es hat vielleicht auch mit einem Buch damit zu tun, das ich da gelesen habe, wo ich für mich verstanden habe, dass Stress einen wesentlichen Einfluss kann haben auf generell auf alle Krankheiten. Und das war für mich klar gewesen, wenn ich mein Leben angeschaut habe bis dort an. Stress war ein zentrales Thema gewesen bei mir. Also sehr viel Stress, sehr viel Druck, sehr viel eben Leistung und auch die Doppelbelastung arbeiten, Studium. Dass ich gewusst habe, ja natürlich. Komisch, dass das nicht irgendwie eine Wirkung hat, oder?
Mhm.
Und das habe ich gewusst, aber dann gibt es auch Möglichkeiten, um damit umzugehen, um das zu optimieren, um das zu verbessern. Das war mal das eine. Und das andere ist auch, einfach zu verstehen, dass es Möglichkeiten gibt. Dass eben auch das Unmögliche möglich ist, weil es diese Beispiele ja gibt.
Mhm.
Und das ist für mich halt, ich war zwar nicht immer ein Optimist gewesen, oder früher wahrscheinlich weniger, heute bin ich einer. Weil ich wirklich an Möglichkeiten glaube, nicht an Schwierigkeiten.
Mhm.
Und das hat sich auch entwickelt, natürlich. Das war ein Prozess gewesen, der 2 Jahre gedauert hat, sage ich jetzt einmal, bis ich wirklich auch über einen glücklichen Zufall, wenn man so will, einen Spezialist gefunden habe, der mich auf dem Weg unterstützt hat. Und mir auch dort nochmal komplett neue Hoffnung, neue Wege aufgezeigt hat, wie das wirklich möglich ist.
Und es hat ja auch spirituell etwas mit dir gemacht, kann man das so sagen? Also ist ja eine ganz neue Welt für dich aufgegangen im Spirituellen.
Ja, weil das war für mich schon ein Weckruf gewesen. Oder? Also einerseits habe ich gewusst, also auch da, wenn ich jetzt allein gewesen wäre, weiss ich nicht, wie es rausgekommen wäre. Durch das, dass ich eine Familie hatte und für sie ja da sein wollte, weil ich mich sehe als Vater, der mit meinen Kindern spielt.
Mhm.
Und das hat mich auch motiviert, um wirklich den Mut und die Kraft aufzubringen, den Weg zu gehen. Habe ich aber gleichzeitig gewusst, irgendetwas will man das sagen. So. Also das ist nicht einfach jetzt ein Zufall, dass es jetzt mich genau trifft, sondern um was geht es eigentlich? Ich habe dann wirklich angefangen, mit den grundsätzlichen Fragen vom Leben auseinanderzusetzen. So nach dem Motto, warum bin ich überhaupt da? Was ist der Sinn? Um was geht es? Und bin über Bücher zuerst einmal immer mehr in so ein spirituelles Umfeld auch reingekommen. Ich habe mich immer stärker damit befasst, habe angefangen, an Seminare zu gehen, habe angefangen, dann, glaube ich, im 17. ist das, eine erste Ausbildung zu machen in diesem Bereich. Und so ist das eine zum anderen gekommen. Ja, dass ich immer mehr eingetaucht bin, weil was mich fasziniert hat dort, es gibt mögliche Antworten auf diese Fragen.
Nach dem Sinn.
Nach dem Sinn, genau. Und es gibt auch Wege für die Suche, wo man vielleicht irgendwann einmal das findet, wo man sucht. Und das hat mich fasziniert. Plus die Selbstbestimmung, die dort sehr prägend ist, dass man sagt, hey, du hast alles in der Hand. Du bist für alles verantwortlich und du kannst dir alles erschaffen, was du willst. Und das hat mich recht fasziniert. Und ja, wie ich ja schon vorher gesagt habe, ich bin jemand, der reingeht, wo Sachen wenn dann ganz
richtig,
macht,
ja, genau.
Oder? Bin ich auch dort. Voll und ganz drin.
Mhm.
Und habe dann wirklich angefangen mit Ausbildungen, Bücher, Seminar, Videos, Retreats, alles Mögliche zu machen. wirklich alles reinziehen, die ganze Ladung. Mhm. Und habe dann auch angefangen, selber dann wirklich in dem zu arbeiten.
Aber weißt du, hast du dann auch wie etwas gespürt? Was hast du so erlebt, dass du dann auch wie hast können sagen, hey, mal, das ist es jetzt. Muss ja wie auch irgendein Feedback kommen.
Ja, du hast schon Momente, wo du das Gefühl hast, hey, jetzt bist du angekommen. Oder das ist es. Oder erlebst wieder etwas, du erlebst ganz viel. Übersinnliches auch, wo du dir selber nicht ganz kannst erklären. Auch emotional erlebst du unglaubliche Höhenflüge. Weil du plötzlich in einem anderen Zustand bist. So ein bisschen transzendental irgendwo unterwegs bist. Oder in so einer tiefen Meditation, dass du in Trance bist und plötzlich auch, ich sage jetzt mal, in einer Art Zwischenwelt Sachen wahrnimmst, plus kombiniert mit Leuten, die dir sagen, hey, du bist auserwählt. Du bist für etwas ganz Bestimmtes da, auf dieser Welt. Und dann, hast du das Gefühl, okay, das hat einen Grund und vielleicht hast du sogar eine Berufung da in dem Innen.
Hast du es immer easy gefunden oder hast du auch so Begegnungen gehabt, wo du gefunden hast, oh, das ist irgendwie ein bisschen strange?
Nein, also ich habe es immer, also jetzt nicht negativ in dem Sinn, aber es ist zum Teil schon ein bisschen spooky oder einfach spooky, dass du wie findest, kann das jetzt wirklich sein? Oder vor allem, wenn du so, ich habe dann angefangen auch Channelings machen zum Beispiel, dass du wirklich Geistwesen, quasi als Kanal für Geistwesen agierst und überlieferst, was dir gesagt wird. Und meistens ist das immer positiv gewesen, aber es tut sich schon eine Welt auf, wo du wie findest, wie geht das noch? Mhm. Und so was führt das noch? Es ist mehr, ich habe ganz vieles gemacht, ganz viel ausprobiert, im Schamanismus oder eben mit Energie, Lichtarbeit, habe Seelenreisen gemacht. Und spannend ist, und das habe ich auch, je länger das dauert, immer mehr gemerkt, es geht einher mit so einer gewissen Leere. Also es gibt dir viel, aber es nimmt dir auch viel.
Das heisst, du bist auch erschöpft gewesen,
amigs. Ja, also vor allem mental habe ich mich zum Teil recht leer gefunden. Und dann spannend ist, dann hörst du auch immer den Ausbildungen, aber Leere ist gut. Weil du musst dich ja leeren, um wieder neu zu füllen. Darum ist es super, wenn du dich leer fühlst. Und dann fängst du an, dir das auch so herzurichten. Oder dass du sagst, hey, super, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Ja. Und merkst, wie die Zeichen dann nicht, dass es vielleicht eben doch nicht so gut ist oder dass es dir vielleicht nicht so gut tut, weil dir auch viel Energie gezogen wird.
Wie hat das deine Frau erlebt, die Zeit? Es sind ja 10 Jahre, wo du voll investiert hast. Ja. Muss ich sagen, du hast Ausbildungen gemacht, das ist dein Stammbein geworden, also das ist dein Beruf gewesen. Ja. Du hast ganz viele Leute auch angeleitet, oder?
Ja, also ich bin wirklich dann in die Selbstständigkeit aus dem raus, habe mich selbstständig gemacht mit dem, habe mit Leuten zusammen geschafft, habe selber Retreats gemacht, selber Seminar gegeben, selber auch Ausbildungen gemacht, andere Ausbilder in dem. Und Fabian ist, sie ist grundsätzlich offen, also meistens bei allem, aber auch skeptisch. Und das ist super. Vor allem für mich, der halt voll reingeht. Ja. Oder? Und sie schaut, tut immer beobachten und dann gewisse Sachen macht sie mit, wo sie kann dahinterstehen kann und anders, wo sie sagt, nein, das passt jetzt gar nicht. Und darum ist sie auch für mich so ein recht guter Kompass in meinem Leben. Aber sie hat sich geöffnet für vieles, hat vieles auch mitgemacht dort. Also wir haben auch beide zusammen Sachen gemacht in diesem Bereich. Sie ist jetzt einfach nicht so tief drin wie ich. Sie hat jetzt in dem Sinne nicht Ausbildungen gemacht oder nicht in dem geschafft. Sie hat das mehr für sich gemacht. Mhm. Und, aber wir haben viel halt uns austauscht darüber. Viel darüber geredet. Und je länger das gegangen ist, bis eben so vor 2 Jahren, ist sie immer skeptischer geworden. Plus hat das auch dazu geführt, dass wir als Familie uns fast verloren haben. Also was nicht nur das? Ich mich, sondern dass ich so wie gegangen bin mit meiner, ich sage jetzt mal, Selbstverwirklichung, dass ich fast alles aufgegeben habe.
Auch meine Familie. Ja.
Genau. Dass ich nicht mehr gewusst habe, wer ich bin, was ich will, was das alles soll und wieso. Nach dem Motto, ich muss mich zuerst mal komplett lehren und mich lösen von allem, weil loslassen ist so ein grosses Konzept in der Spiritualität, alles loslassen, jede Abhängigkeit. Dass ich bin so weit gegangen, dass ich auch die zu meiner Familie aufgegeben hätte für das.
krass.
Und ja, das ist wirklich krass, jetzt auch im Nachhinein. Unverständlich und doch, wenn du drin bist, merkst du es wie nicht.
Ja.
Und das ist so weit gegangen, dass, ja, dass ich sogar ausgezogen bin von zu Hause. Weil die Familie dort wie ein Schluss, also einfach Grenzen aufgezeigt hat und gesagt hat, hey, schau, ich brauche einen Mann zu Hause, der da ist und nicht, der irgendwelche Sphären da rumgeistert und nicht weiss, was er will oder wer er ist. Und dann bin ich
Das
auszogen.
Ist ja verrückt, weil du vorher gerade gesagt hast, wie viel dir die Familie bedeutet, gell? Und Verantwortung übernehmen und da sein für deine Familie und Kinder. Und so.
Das ist crazy. Und es ist wirklich jetzt auch im Nachhinein, um das aus der Distanz beobachten. Ich war wirklich so ein Trip gewesen. Also es war wirklich ein Ego-Trip gewesen, obwohl es sich nicht so anfühlt. Aber es ist wirklich ein Ego-Trip, wo es nur noch um dich geht. Nur um deine eigene um deine eigene Selbstverwirklichung. Und als ich dann ausgezogen bin, wir haben es gewusst, wir machen es mal auf Zeit, aber das ist relativ schnell gegangen. Nach 2-3 Wochen hat sich so vieles geklärt. Ich bin wie wieder zu mir gekommen und habe gemerkt, hey, wow, was mache ich da? Ich gebe das Wertvollste auf, was ich habe. Also für das, was ich eigentlich mitunter lebe, meine Familie, gebe ich einfach so. Das kann es ja nicht sein. Und dort habe ich, das hat sehr viel Klärung gebracht. Und dort bin ich sehr schnell zu Sinnen wieder gekommen, sozusagen. Und so haben wir wieder den Weg gefunden, dass ich mich durfte, wieder besinnen auf das, was wichtig ist, auf das, was ich will, auf das, was ich brauche auch. Und so haben wir wie ein, es ist nicht ein Neustart in dem Sinn, aber gleich, es ist ein zweiter Start, so ein bisschen gewesen als Familie.
Und vorher hast du gesagt, bis vor 2 Jahren. Mhm. Vor 2 Jahren ist etwas passiert, was glaube ich, sehr entscheidend war.
Ja. Vor 2 Jahren, eben in dieser Lehre, in der ich nicht mehr gewusst habe.
Ist das etwa gleichzeitig gewesen?
Das war ein bisschen nachher.
Ja.
Aber es ist gleich, die Lehre war gleich noch da, gewesen, weil ich gemerkt habe, das, was ich mache, erfüllt mich nicht mehr. Das ist nicht mehr unbedingt das, was ich will, auch finanziell. Es war nicht so, gewesen, dass ich sagen konnte, hey, von dem kann ich jetzt locker leben. Und dann wusste ich, um was geht es eigentlich? Und dann ist ein Film in mein Leben gekommen über Jesus, zum Glauben. Also der Film heisst «Der Fall Jesus», wo mich recht geflasht hat. Weil ich gemerkt habe, okay, da gibt es noch mal etwas anderes, wo ich als Kind einmal hatte. Und so hat sich wieder der Kreis wieder geschlossen. Aber sonst jahrzehntelang wie aussen vorgelassen.
Also bist du einfach in die Kirche früher, oder?
Ja, so klassisch. Ich bin reformiert aufgewachsen. Wir sind ab und zu in die Kirche. Aber ich hatte keine Beziehung dazu. Und ich bin nach der Konfirmation ist für mich klar gewesen, das war's. Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Und erst so ist wieder das Thema Glauben, Bibel, Jesus in mein Leben gekommen. Und habe gemerkt, oh wow, okay, da ist mal noch etwas, wo ich glaube, sollte mal genauer anschauen.
Warum? Was ist in dem Film vorgekommen?
Ja, weil ich dort das erste Mal verstanden habe, dass das, was in der Bibel steht, vielleicht doch nicht einfach nur ein Märchen ist oder eben doch nicht nur irgendwie manipuliert oder falsch übersetzt oder was ich vielfach halt geglaubt habe oder was aus der Spiritualität auch vielfach halt so dargestellt wird. Plus, dass der Jesus irgendwo eine Rolle spielt für mich. Für mich persönlich, für mein Leben. Und nicht einfach irgendeine Figur ist aus der Geschichte, wo halt wie andere auch irgendeine Rolle gespielt hat. Und wieso auch immer, ist für mich klar, jetzt lese ich die Bibel. Jetzt fange ich einfach mal an. Und mit dem Lesen habe ich plötzlich gemerkt, hey, wow, da sind alle Antworten drin. Auf all die Fragen, die ich seit Jahren habe.
Einfach mit Lesen. Obwohl sie ja recht noch komplex ist.
Ja. Aber ich habe auch dort aus guter Führung heraus mit dem Neuen Testament angefangen. Ein bisschen, wenn man das Verständnis noch nicht hat, einfacher auch zu verstehen ist. Obwohl ich nicht alles verstanden habe. Aber ich habe so gewisse Sachen daraus heraus, wie man so aufleuchtet. Und ich habe auch dort natürlich Gespräche gesucht mit Leuten, die schon im Glauben sind oder weiter sind. Ich habe natürlich auch angefangen, dort vieles parallel zu lesen, auch Videos zu schauen, spannenderweise auch von Leuten, die aus der Spiritualität zum Glauben gefunden haben. Ich habe auch einen Freund von mir, der auch den Weg gegangen ist, ein bisschen vor mir. Der hat mir ein bisschen an die Hand genommen. Und so ist das wie ein fließender Prozess gewesen, wo ich immer mehr eingetaucht bin und gemerkt habe, hey, wow, jetzt suche ich so lange. und suche am falschen Ort. Dabei war es von klein auf vor meiner Nase.
Hey, und das braucht doch auch noch Mut, weißt du? So, das war ja deine Welt gewesen. Also du hast in dem gearbeitet, das war eigentlich wie fix gewesen. Das ist das, was du, ja, das macht für dich Sinn. Und dann gleich den Mut hat, um so eine Bibel in die Hand zu nehmen.
Ja.
Aber ist das so klar gewesen, oder so überzeugend, oder?
Für mich ist klar gewesen. Also, ich sage mal, der Weg, die Bibel in die Hand zu nehmen, der hat nicht viel Überzeugung gebraucht. Mhm. Aber dann zu sagen, alles andere höre ich auf. Das lasse ich jetzt einfach sein. Das hat Mut gebraucht. Mhm. Weil meine ganze Existenz hat auf dem aufgebaut. Oder? Und ich habe halt am Anfang noch probiert, das so ein bisschen parallel zu machen. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass das geht für mich nicht.
Warum nicht?
Weil du redest dann wie von zwei verschiedenen Sachen. Also vielleicht kann man es so vergleichen. Stell dir vor, ich habe jetzt 10 Jahre lang Coca-Cola getrunken und bin überzeugt von dem. Das ist das Beste, was ich haben kann. Und da geht es mir jetzt nicht um einen Brand oder so. Man kann generell einfach ein süßes Getränk nehmen, das sehr viel Zucker drin hat. Und das war für mich, hey, das ist es. Und irgendwann komme ich zur Überzeugung, okay, glaub, Tee oder Wasser ist gescheiter. Das tut mir viel besser. Das ist eigentlich das. Das ist für meinen Körper besser, das tut mir besser und das ist auch gesünder. Und jetzt sage ich, aber hey, spielt keine Rolle. Ich mache ja beides. Und ich kann beides aus Überzeugung vertreten. Dass ich wohl sage, Wasser ist das Beste und Coca-Cola ist das Beste. Das geht wie nicht mehr zusammen. Mhm. Ich sage nicht, dass ich grundsätzlich nicht beides kann, aber das ist für mich wie so klar geworden, wenn ich von Wahrheit rede, und mir ist darum gegangen, Sachen weiterzugeben, die nicht nur für mich persönlich richtig sind, sondern die irgendwo ein Fundament haben. Und ich habe gemerkt, das, was ich praktiziert habe, aus der Spiritualität, das hat gar kein Fundament, und das ist einfach meine persönliche Erfahrung und Überzeugung. Versus der Glaube, der ja ein klares Fundament hat, wo nicht mein eigenes ist. Und ich habe zum Teil noch vieles nicht verstanden oder vielleicht auch mit vielem nicht einverstanden bin. Aber zumindest kann ich das auf etwas bauen.
Hast du denn auch erlebt, weißt, wie sich dein Leben verändert? Oder wie sich Sachen, ja, die dich belagert haben, verändert
haben? Ja, definitiv. Also vor allem das Erste, was ja, fast das Eindrücklichste war, ist, meine Suche hat blitzartig aufgehört. Also ich habe gemerkt, automatisch, ich muss nicht mehr suchen. Ich habe es gefunden. Und ich hatte zwischendurch immer wieder so einen Moment in meinem Leben, aber die sind nie lang geblieben. Ich hatte auch in der Spiritualität einen Moment, wo ich gefunden habe, oh, jetzt habe ich es gefunden. Sei es in einer Ausbildung oder in einem Retreat oder, ah, das ist es. Das hat vielleicht mal einen Monat angehabt, wenn es gut war, und dann bin ich wieder getaucht, emotional. Und dann habe ich wieder das Nächste gebraucht. Und da war so klar, nein, die Suche ist vorbei. Das ist es. Nach dem habe ich gesucht. Und das hat automatisch den ganzen Druck weggenommen von mir, den ich permanent hatte, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich muss und das Nächste und weiter und eben dann muss ich noch eben mein Leben finanzieren mit dem. Und das hat so viel Druck ausgelöst und der Druck ist weg gewesen. Weil in dem Moment gemerkt habe, hey, ich muss gar nichts, also ich muss nichts beweisen, niemandem. Ich muss in dem Sinn auch nichts leisten.
Ja, das um früher,
das
überkommen,
oder? Ja, oder? Genau. Also mein ganzes Leben hat ja auf dem auch aufgebaut. Ich sage nicht, dass Leistung per se nicht gut ist. Aber die Frage ist, was ist die Motivation von der Leistung? Wenn ich immer etwas erwarte dafür, dann löst das Druck aus. Oder? Aber wenn ich sage, ich mache es, weil ich es gerne mache, weil ich es will machen, weil ich will vorwärts kommen, okay. Mhm. Aber von dem habe ich mich schon lange verabschiedet. Mir ist nur darum gegangen, so mit dem sagt's auch, ein Hamsterrädchen, irgendwie mir am, ja, die Sachen am Laufen zu behalten. Mhm. Und das ist weg gewesen, der Druck ist weg gewesen. Ja, und es hat einfach, es ist so ein Frieden eingekehrt, wo ich gemerkt habe, also, das habe ich noch so noch nie erlebt. Mhm. Und das hat sich angefangen auszuwirken. Auf natürlich auf Beziehungen, vor allem zu meiner Frau, zu meinen Kindern. Obwohl auch da Fabian am Anfang gesagt hat, okay,
habe ich auch fragen.
Gib mir eine Pause.
Ja, nicht wieder etwas Neues.
Genau, jetzt hast du so viel Mal gesagt, das ist es. Jetzt. Das. Und sie hat gefunden, schau, mach du, ich schaue jetzt einfach mal zu.
Mhm.
Und das hat sie gemacht. Und ich habe auch wirklich sie weder forciert noch wollen überzeugen, sondern einfach anfangen zu erzählen, machen. Wir haben viel geredet darüber. Und irgendwann, das ist so vielleicht das dreiviertel Jahr später, oder fast ein Jahr später, sind wir das erste Mal in Kille, in der ICF. Und dann hat sie eine Stunde neben mir, glaube ich, nur geschluchzt. Und dann haben wir nachher gesagt, jetzt weiss ich, von was das du redest. Jetzt verstehe ich es.
Und im Glauben an Jesus geht es ja darum, dass man selber wie nicht der ist, also nicht der Chef,
ja,
sage ich jetzt mal.
Ja.
Hätte ich das nicht, also man tut ja quasi wie Jesus oder der Vater Gott auflupfen, sagt, du bist der, der bestimmen darf. Hätte ich das nicht irgendwie gestresst?
Oh, im Gegenteil.
Echt?
Ja. Hey, ich bin so dankbar gewesen, dass ich es endlich nicht mehr allein muss. Weil das war mitunter auch der Druck gewesen, oder? In der Spiritualität, im New Age, heisst es ja, du bist der Schöpfer von deinem Leben. Das heisst, alles, was du erlebst und ja, was deine Realität ist, das erschaffst du. Das heisst, wenn es dir schlecht geht, bist du verantwortlich. Wenn es dir gut geht, bist auch du verantwortlich. Das bist immer du. Und das ist gut, wenn es gut läuft. Aber wenn es schlecht läuft und du permanent dich musst hinterfragen, ja, wieso schaffe ich es nicht? Wieso geht etwas nicht? Das macht dich kaputt, auf lange Sicht. Und endlich lerne ich mal da meinen Schöpfer kennen und sage, hey, ich darf abgeben. Ich muss nicht mehr allein. Ich kann das abgeben. Und sogar noch besser, weil ich habe ja keine Ahnung, was mein Plan ist. Wieso ich überhaupt auf dieser Welt bin. Wieso probiere ich es, irgendwie ganz verzweifelt herauszufinden. Ich kann das abgeben. Und das war für mich wirklich eine Erlösung gewesen.
Oh, Duri, ich hätte noch so viele Fragen, aber mich nimmt es wunder, wie geht es dir heute? Wie lebst du heute deinen Alltag?
Völlig unspektakulär. Wenn ich so vergleiche mit all dem, was ich erlebt habe in meinem Leben, sage ich, heute ist es völlig unspektakulär, aber wunderschön. Weil ich bin ja sehr glücklich. Ich habe eine wunderbare Familie, die für mich sehr wichtig ist. Ich habe den Glauben in meinem Leben. Ich habe Jesus an meiner Seite. Ich habe alles, was ich brauche, um wirklich ja, im Leben zu sein und auch mit noch viel mehr Zuversicht und Hoffnung und Optimismus das Leben zu bestreiten. Und eben, ich bin gesund.
Also MS ist kein Thema?
Ist kein Thema mehr.
Das gibt es eigentlich fast nicht. Das ist ja unheilbar.
Also mal, es gibt es eben schon. Man hört und liest einfach nicht so viel davon. Aber wenn man recherchiert, und das habe ich gemacht damals, findet man eben doch relativ viele Beispiele von sogenannten auch Wunderheiligen. Oder, obwohl heilig per se ist ja nie medizinisch festgelegt, aber von Menschen, die beschreiben, dass sie einfach gesund sind, dass sie es nicht mehr haben. Und das war auch spannend, die Erkenntnis letztes Jahr zu haben, oder, dass sie verstanden haben, was der Weg ermöglicht hat. Das war wirklich mein Glaube gewesen, noch lange bevor Gott eine Rolle gespielt hat in meinem Leben, von mir aus. Aber ich habe verstanden, mein Glaube hat es ausgemacht, dass ich so fest daran geglaubt habe, gesund zu sein. Das hat mich getragen. Und ja, Gott hat es möglich gemacht. Aus meiner heutigen Sicht. Und ich meine, was will ich mehr? Also das ist für mich, ich brauche keinen Beweis mehr. Ich brauche keine Zeichen in dem Sinn. Obwohl ich auch im Moment habe, wo ich sage, ja, wäre schon schön, wenn. Aber ich brauche es in dem Sinn nicht. Und darum, ja, liebe das Leben und bin einfach dankbar für all das, was ich habe, was ich darf haben, was noch wird kommen, weil ich weiss, es darf noch so viel passieren und ich freue mich auf alles, was kommt. Aber in erster Linie bin ich einfach dankbar, das alles zu erleben. Und klar habe ich Momente, wo ich gefunden habe, oh, hätte ich das doch vor 20 Jahren schon gewusst oder gesehen oder gehabt. Und gleichzeitig muss ich sagen, ja, ich hätte es auch erst mit 80 können. Also, alles gut. Bin in der Mitte von meinem Leben und
und das klingt jetzt so, als wäre alles rosig, aber gibt es nicht gleich auch, weißt, so Hänger oder das findest du, boah, ey, ist es das jetzt wirklich? Oder halt der Moment, wo es einem wirklich auch nicht gut geht? Wie der Struggle mit Sachen?
Natürlich.
Ja.
Also,
wäre auch komisch, wenn
nicht. Natürlich. Also wir sind Menschen und ich glaube auch da, sei es jetzt in der Beziehung, sei es in der Familie, sei es im Job. Oder generell mit Fragen, die ich auch immer noch habe, wo ich auch noch nicht die Antwort darauf weiss. Aber, und das ist für mich das Entscheidende, der Funke, der in mir drin ist jetzt, in meinem Herz, oder auch das, ja, das Senfkorn an Glauben, das wächst einfach. Und das wird nicht kleiner. Das wird immer stärker, das wird immer grösser und das geht nicht weg. Und darum gibt mir das so eine Zuversicht und so ein Vertrauen ins Ganze, dass ich, auch wenn ich mal zweifle, auch wenn ich mal ja, schlechte Momente habe oder eben auch vielleicht wieder mal unten durch muss, wieso auch immer, dass ich einfach daran festhebe. Und das im Gegenteil, also nicht loslassen, sondern wirklich noch fester heben.
Mhm.
Und darum weiss ich also, ich bin mit dem besten Team unterwegs, das das Universum zu bieten hat. Also von dem her, was kann es Grösseres oder Besseres geben?
Und du machst eben heute Podcasts, gell? Mhm. Wo du von deinem Glauben erzählst. Und man muss ja auch sagen, also es ist ja heftig. Vorher hast du Podcasts gemacht, wo du von deiner esoterischen, spirituellen New Age-Überzeugung dein Wissen weitergegeben hast. Und jetzt erzählst du von Jesus. Ich will so gerne wissen, was die Leute denken von deinem Umfeld. Oder es hat wahrscheinlich recht viel ausgelöst in mich auch.
Ja.
Vielleicht nur schnell noch.
Ja. Also viel Unverständnis hat es natürlich ausgelöst, weil vielleicht auch dort für die, die mit der Spiritualität nicht so unterwegs sind oder spirituell oder auch New Age, esoterischer Sicht, wird die Bibel nicht ganz ernst genommen, auch der Glaube wird nicht ernst genommen, weil man das so als etwas Altbackenes, Mittelalterliches anschaut. Und wir sind ja heute weiter, oder? Wir leben jetzt heute in einem anderen Zeitalter, wo es darum geht, erwacht zu sein, erleuchtet zu sein. Und der Glaube ist dort wie so etwas Altmodisches. Und darum, wenn du mit dem, vor allem mit dem Umfeld, wo ich war, bin, halt konfrontiert wirst, dann kannst du es nicht zuordnen. Wieso jemand, der quasi so weit war, jetzt quasi wie einen Schritt zurück macht. Und darum habe ich auch schon, ja, damit, oder Gespräche gehabt oder Reaktionen gehabt, wo es einfach viel Unverständnis gibt, wo man nicht versteht, wieso. Und dann gibt es die, die das wissen wollen, und mich dann fragen und darüber reden und dann super Gespräche daraus entstehen. Und dann gibt es andere, die sich einfach abwenden und sagen, jetzt ist er verloren, jetzt ist er vom Weg abgekommen, schade für ihn, aber ich gehe weiter.
Mhm.
Und darum erlebst du dort ein bisschen alles. Und vielleicht auch dort, um das noch aufzunehmen, wieso mache ich den Podcast, weil mir es einfach wichtig ist, einfach darüber zu reden. Und die, die das nicht hören wollen, die nicht wissen wollen, davon alles gut, aber das ist ja der Vorteil am Podcast.
Das
man kann ja
so.
Das ignorieren,
genau,
man
genau.
kann aufhören zu hören. Aber wenn es irgendwo vielleicht ein Fünkchen Spannendes drin hat oder etwas, was mich interessiert, dann kann man einfach mal zulassen und sich mal mitnehmen lassen, gedanklich auf die Reise.
Und man muss auch sagen, du hast wirklich wieder ganz von vorne angefangen. Du bist heute Jobcoach, hast ganz einen neuen Weg wieder eingeschlagen.
Mhm.
Ich bewundere dich, Duri, was du da gemacht hast, den Mut, den du gehabt hast. Und ich würde einfach noch gerne meine letzte Frage stellen, die ich jedem Gast immer stelle. Duri, was gibt dir Hoffnung?
Jesus.
Hat mich jetzt auch überrascht, wenn da etwas anderes kommt.
Das ist also.
Ja.
Was auch sonst? Also schon noch anders auch, aber das ist meine erste klare Antwort darauf.
Danke, Duri, vielmals für deine Zeit, dass du hergekommen bist. Hat mir mega Freude gemacht.
Danke dir fürs Dürfen da sein und meine Geschichte zu teilen. Alles, alles Liebe.
Der Duri Sulzer. Ich habe übrigens erst nach dem Gespräch erfahren von ihm, dass man seinen Namen eben anders ausspricht. Also nicht Duri, sondern Duri. Das klingt auch gerade so schön nach Engadin, oder? Also nicht für ungut, dass ich den Namen nicht ganz so schön ausgesprochen habe. Den Link zum Podcast vom Duri tun wir euch gerne in die Shownotes und über diesen Weg könnt ihr uns auch mega gerne unterstützen. ERF Media, wo der Podcast produziert, ist nämlich ein Spendenwerk. Und ohne euch und uns finanziellen Mittragen könnten wir diese Gespräche mit diesen tollen Menschen gar nicht aufnehmen. Also vielen herzlichen Dank. Den Link in unseren Shownotes. Ich bin Ruth Stutz.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.